Gnade sei mit euch, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schlag bitte mit mir Matthäus 16 auf. Wir haben passend zu dieser Predigt, zu diesem Predigttext, schon in Jesaja, die Textstelle gehört. Jetzt möchte ich mit euch die Verse 24 bis 28 lesen, Matthäus 16. Vers 24 bis 28. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, der die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seine Königsherrschaft kommen sehen. Lieber Herr, möchte ich bitten, dass du vor allem diese Bibelstelle, was von deinem Geist inspiriert ist, Herr, zur Betonung bringst, dass wir verständig sind, dass wir mündig sind, dass wir beurteilen können die Zeit, dein Willen, Herr, dass wir beurteilen können Gesundheit von Krankheit, dass wir beurteilen können, was geistlich gut ist, Herr, und nützlich ist zur Unterweisung und was schadet, Herr, dass wir beurteilen können, Herr, was dein Wille für unser Leben ist, dass wir beurteilen können, für was es wert ist, zu streiten. Bitte heilige, Herr, deine Gemeinde und hab Gnade auch mit mir. Amen.
Amen.
Predigt habe ich unter die folgende Überschrift gestellt: Das Kreuz als der Weg zur Jesu Herrschaft. Vielleicht für unsere Gäste, ich gehe gerade das Matthäus-Evangelium durch, meine Predigtreihe, und betrachte vieles aus dem Aspekt dieses Reichs Gottes. Also, wie kommt es? Welchen Charakter hat es? Was können wir daraus lernen? Also, Matthäus stellt sich ja eben diese Frage: Jesus, der Messias. Und wir sehen auch in seinem Evangelium immer wieder über das Reich Gottes, über die Königsherrschaft, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, diese Wortlaute immer wieder vorkommen. Und das wollen wir gerade zur Zeit lernen. In dieser Stelle stellt Jesus eine Bedingung an seine Jünger. Ein Christ, also ein Jünger, der Jesus nachfolgt, er will Jesu Willen tun, er will seinem Beispiel folgen. Was bedeutet es genau, das zu tun, was Jesus von uns will? Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Ich glaube, in dieser gesamten Geschichte der Christenheit der letzten Jahrtausende gibt es unzählbar viele Beispiele dafür, was es bedeutet, Christ zu sein. Doch ich denke, dass das Wesen, also seine Nachfolge, die Art, was ihn bestimmt, diesen Christen, etwas übergreifend bei jedem Christen gemeinsam hat. Nicht jede Entscheidung und nicht jede Tat, so gut sie auch gemeint sein mag, ist christlich. Oder ist so eine Art, ja, legitimiert. Ja. Ein ganz altes Beispiel: als Luther mit seinen Schriften von großer Hoffnung bei, auf Befreiung bei den Bauern, also diese Hoffnung, also, veröffentlicht diese Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Die damaligen Bauern oder viele von den Bauern lasen das und eine Bewegung unter ihnen entstand, die eher rebellisch war. Und sie nahm es, also sie schöpfte Hoffnung aus dieser Schrift und sagte, das ist diese Gerechtigkeit, auf die wir warten. Das muss jetzt kommen. Und sie baten Luther, sich auch ihren Protesten anzuschließen, denn es war eine große Ungerechtigkeit, die da geschah. Sie waren unterdrückt. Die Bauern deuteten es so, als ob Gottes Reich und seine Verheißung für sie jetzt schon in Anspruch genommen werden könnten. Jetzt soll Gerechtigkeit geschehen. Tatsächlich meinte Luther jedoch, dass die Freiheit zunächst vor allem im geistlichen Sinn zu verstehen ist, als Befreiung von Sünde, als Zugang zur Gnade Gottes, nicht als Aufruf, um sozial und politisch Revolution zu üben. Als die Bauaufstände dann in Gewalt umschlugen, es gab einen Wendepunkt, also man benennt diese eine Tat Weinsberger Bluttat, wo tatsächlich Adlige auch gegeißelt umgebracht wurden, distanzierte sich Luther klar von dieser Bewegung. Er sah in der gewaltsamen Auflehnung eine Gefahr für die dort, also für die von Gott eingesetzte Ordnung, für die Obrigkeit. Warum setzte sich Luther hier nicht für die Gerechtigkeit ein in dieser Welt? Könnte man fragen. Die Bauern sind doch letztlich vielleicht mit so einer Art Sklaven zu vergleichen. Das System hatte sie gebeutet. Sie waren Pächter und das noch hoch verschuldet. Sie mussten große Abgaben leisten. Sie waren arm. Warum war es für Luther in erster Linie wichtiger, das Wort Gottes zu übersetzen und den Menschen zu predigen? Und auch heute, vielleicht nicht die gleiche Ungerechtigkeit, aber ich denke, wir sehen, wenn wir uns herumschauen, sehr viele Probleme in unserer Gesellschaft. Große Ungerechtigkeit. Wir sehen Streit, Spannung, Spaltung in der Gesellschaft. Wir hören fast jede Woche von religiösen Attentaten, von Mordversuchen, von Gewaltmissbrauch auf jeder Ebene, ob gegen Frauen, ob in der Politik, ob in der Firma. Wir hören von Korruption, wir hören vom Krieg in unser Nachbarland. Die Starken unterdrücken die Schwachen. So könnten wir dazu versucht sein, als Christen genau das als unsere oberste Pflicht zu sehen. Da geschieht Ungerechtigkeit, Unrecht. Das ist nicht vereinbar mit dem, was Gott will, oder? Wir könnten versucht sein, das als unsere erste Pflicht zu sehen, gegen diese Probleme vorzugehen. Auch am heutigen Wahltag könnten wir vielleicht die Wahlen als etwas sehen, was sie gar nicht sind. In einem falschen Licht dieser Wahl betrachten, als den Entscheidungspunkt, als das Wichtigste, was jetzt zurzeit passiert. In unser aller Leben. So als ob die Zukunft der Gerechtigkeit daran hängt. Der Rechtsstaat, die Korruption. Als ob durch die eine oder durch die andere Partei in einem oder anderen Aspekt mehr als nur ein armer, verblasster, kaum noch erkennbarer Abdruck der Gerechtigkeit, der wahren Gerechtigkeit und der wahren Idee Gottes repräsentiert wird. Und wenn wir das so denken und vielleicht auch viele Meinungen hören und uns auch begeistern lassen, dann könnten wir dazu geneigt sein, uns auch sogar übereinander zu erheben. Es besser zu wissen als der andere. Und in falscher Weise dann miteinander auch zu streiten. Und selbst wahrscheinlich, wenn eine Partei besser oder das kleinere Übel ist, besser die christlichen Werte repräsentiert, die wir gerne in Erfüllung, in der Herrschaft sehen würden. Wie wichtig wirklich ist diese Repräsentation in unserer Gesellschaft? Aus der Sicht Gottes oder aus der Sicht von Jesus? Ich denke, all diese Fragen kann ich gar nicht beantworten. Unmöglich. Ich bin zu. Ja. Aber ich denke, dass das Wort uns trotzdem deutlich zeigt, woran wir uns orientieren sollen. Und was für uns das Allerwichtigste, was für uns das Allerinnigste sein soll. So seit Jesu haben die Menschen zu Recht erkannt, dass Jesus von Gott gesandt ist. Manche sagen, also ihr kennt vielleicht diese Stelle, wo Jesus fragt, was denken die Jünger über mich? Also die Menschen über mich. Wir sehen als Elia, als Prophet, als sehen wir übrigens auch in Matthäus 16. Jesus predigte das Wort Gottes in einer scheinbar unvergleichbaren Autorität. Und Menschen wollten Jesus zum König erheben. Er sprach vom Gesetz, von der wahren Gerechtigkeit. Und er tat Wunder. So kam es sogar dazu, dass seine Jünger darum stritten, wer welchen Platz in seinem Reich haben wird. Siehe Matthäus 18 oder Parallelstellen dazu. Oder in Matthäus 20, später lesen wir auch, dass Jakobus und Johannes sich das wünschen, zu Rechten und zu Linken von Jesus zu sitzen. Ihre Vorstellung war, jetzt kommt das Reich Gottes und wir sitzen zu Rechten und zu Linken. Und wenn wir das Kapitel 16, was wir jetzt einen kleinen Ausschnitt gelesen haben, zu ganz Anfang gehen, dann sehen wir, dass sogar die Pharisäer und Sadduzäer diesen unausgesprochenen Anspruch auf Herrschaft von Jesus in gewisser Weise erkannt haben. Sie sagten, na gut, dann gib uns das noch ein Zeichen, dass wir es wirklich erkennen. Also was meinen Sie damit? Sie erkennen, da ist jemand von Gott, aber sie wehren sich noch. Nein, nein, du musst uns noch ein größeres Zeichen geben. Sie erkennen diesen Anspruch von diesem wahrhaft Gerechten, von diesem Mann, den Gott bestätigt, immer und immer wieder, und wehren sich dagegen. Er soll noch ein größeres Wunder tun. Im gesamten Matthäus-Evangelium wird klar, dass das Reich Gottes seine Gerechtigkeit und seine Herrschaft in einer gewissen Weise in Christus schon jetzt da ist. Das erkennt jeder, wenn er sieht, was für ein gerechter Mann. Sagen viele, wir wissen, dass es mehr ist als nur ein Mann. In Christus ist es schon nahe, so als ob es kurz vor dem Anbruch ist. Wir kennen auch die Gleichnisse dazu. Doch etwas stimmt noch nicht. Es bricht noch nicht ganz durch, es ist noch nicht voll da. Jesus deutet den Schriftgelehrten zum Beispiel an, dass er ihnen ein Zeichen des Jonas geben wird. Und ab Vers 24 spricht Jesus zu den Jüngern vom Kreuz. So als ob, ja, es muss kommen, aber da muss etwas davor geschehen. Zwischen jetzt und Jesu Königsherrschaft, zwischen der noch geltenden Ungerechtigkeit und der geltenden Herrschaft, der Distanz von Gott und der vollkommenen Herrschaft Jesu, kommt zuerst das Kreuz. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was das Kreuz hier bedeutet, was diese Aufforderung Jesu für uns bedeutet. Ich werde nicht auf die letzten zwei Abschnitte eingehen. Wenn jemand Fragen dazu hat, was es bedeutet, dass einige zum Beispiel zu Jesus' Lebzeit ihn sehen werden, könnt gerne später auf mich zukommen. Das Kreuz, das ist das, worum wir uns heute Gedanken machen möchten. Als die Jünger das Wort Kreuz hörten, woran dachten sie dann? Kreuz. Ich denke, und das ist wichtig, dass ihr das bedenkt. Es ist nicht das romantische oder das romantisierte, besser gesagt, Symbol, das viele vielleicht von uns damit verbinden. Ein Kreuz, etwas Elegantes, etwas, ein Zeichen des Bekenntnisses vielleicht, sondern zur damaligen Zeit hatten die Juden das vor Augen, wenn Jesus vom Kreuz sprach, vom Kreuz tragen, wie die Römer die zum Tode verurteilten Straftäter oder Rebellen mit der Kreuzigung bestraften. Viele Juden waren damals Zeugen davon geworden und erzählten sich gegenseitig von diesen Begebungen. Wir sehen auch, wie scheinbar die Molte bei der Kreuzigung von Jesus mit den beiden Räubern da war. Und vielleicht kam es so eine Art, fast wie so ein Sprichwort für das Leiden, mit Leiden verbunden, kam das auch schon auf. Und Jesus greift aber dieses Bild auf. Nachdem eine Person zum Tode verurteilt wurde, musste sie zur Abschreckung, aber auch zur Strafe leiden und ihr eigenes Kreuz zum Hinrichtungsort tragen. Das Kreuz ist dabei ein Holzgerüst, nichts Besonderes. Da ist keine Zauberkraft dahinter. Es ist einfach praktisch, um die Arme und die Beine zu hängen. Dieses Holzgerüst, an dem soll der Straftäter genagelt und aufgehängt werden vor alle Augen. Bis er vor alle Augen starb. Das Kreuz ist ein Strafmittel, ein Foltermittel. Ein Leid- und Todesmittel und oder auch ein Mittel zur Wiederherstellung von Ordnung und Gerechtigkeit. Bedenkt, da waren Rebellen. Der Rechtsstaat greift ein. Und er zeigt, dass Ordnung durchgesetzt wird. Das Gesetz wird eingehalten. Es muss geschehen. Natürlich kann ich das nicht genau wissen, was die Juden damals dachten, aber diese Dinge verbinde ich damit. Dass Jesus hier das Bild des Kreuzes verwendet, ist sehr bezeichnend. Und nicht umsonst das Zeichen des Christentums geworden. Das Kreuz ist das Zentrum des Werkes Gottes in Christus. Das Kreuz ist mehr. Das Kreuz ist für uns als der Hügel oder der Tal geworden, an dem wir uns orientieren, wenn wir durch das ganze Werk Gottes gehen und es betrachten. Erstens, das Kreuz ist ein Zeichen des Gerichts, der Strafe und des Todes. Jesus spricht hier von einem, bin ich der Meinung, und deswegen wählt er eben genau dieses Bild, er spricht tatsächlich von einem Gericht. Oder in gewisser Weise einem Gericht. Es ist das Gericht, das er jetzt schon in gewisser Weise, oder unter das Gericht, unter das er in gewisser Weise seine Jünger stellt. Sie sollen ihr Kreuz auf sich nehmen und das tragen. Wir werden auch gleich nochmal den nächsten Vers uns anschauen. Es wird immer deutlicher. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jeden nach seinem Tun vergelten. Also, dass er das im Vers 27 so begründet. Also, weshalb wählt er dieses Bild? Da gibt es eine Vergeltung, da gibt es eine Wiederherstellung der Ordnung, eine Gerechtigkeit. Deshalb beugt euch, tut Buße, ordnet euch unter, verleumdet euch, tragt euer Kreuz. Wir verstehen, wenn wir diese Stellen lesen, dass Gottes absolut gerechtes Wesen uns vor die unausweichliche Konsequenz stellt, dass es ein Gericht geben muss. Es wird kommen. Es muss Gerechtigkeit geschehen. Dabei wird jede gute Tat entlohnt. Doch jede böse wird gerichtet. Und das scheint Jesus hier auch in Vers 27 klar zu machen. Gott wird jede böse Tat bemessen und vergelten. Jede Lüge, jedes böse Wort, jeder Diebstahl, aber auch Hass, Neid, Gier. Und vor allem wird er die Gottlosigkeit, die Ablehnung Gottes, die Auflehnung gegen Gott, gerade das ist böse. Gerade das wird er vergelten. Versteht ihr? Wenn wir Sünder oder wenn wir einfach sündigen, rebellieren wir gegen Gott. Was haben die Römer mit Rebellen gemacht? Die Strafe dafür ist der ewige Tod, die Abgeschiedenheit von Gott, die Hölle. In Römer 6, Vers 23 lese ich einfach kurz vor. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Sünde Sold ist eine Art Bild. Das, was wir mit Sünde kaufen, ist das, was ist der Tod, was wir damit erwerben. Der Lohn, der Sünde Lohn ist der Tod. Das ist also der Grund, warum Jesus, bevor sein Reich endgültig kommen kann, zunächst das Kreuz aufstellt. Seine Jünger zum Kreuz tragen auffordert. Der Grund ist, dass eigentlich wir selbst nichts in seinem Reich verloren hätten. Dass unsere Taten zunächst gerichtet und wir bestraft werden müssten. Und dass das Urteil über uns eigentlich ein Todesurteil ist. Das ist etwas, was Jünger Jesu hier erkennen müssen. Ich sage nicht, dass die Jünger Jesus gleich erkannt haben, aber was seine Gemeinde an dieser Stelle erkennen soll. Wir als seine Jünger sollten nicht danach suchen, die Jünger müssen erkennen, dass in gewisser Weise ihr Leben es nicht wert ist, gerettet zu werden, um den Vers 25 aufzugreifen. Wir als eine Jünger sollten erkennen, dass wir nicht danach trachten sollten, unser Leben zu gewinnen, sondern oder zu retten, sondern dass wir in gewisser Weise sogar danach trachten sollten, es zu verlieren, um unser Leben vor Gott zu retten. Denn in dem Zustand, in dem wir sind, können wir vor Gottes Gerechtigkeit nicht bestehen. Sein Reich, wenn es kommt, führt unvermeidlich dazu, dass du ohne Christus nicht in das Reich kommst. Dieser Aufruf von Jesus, dass wir unser Kreuz tragen sollen, dass wir uns verleugnen sollen, diese Aussage ist ziemlich deutlich, ist nicht optional. Ist nicht nur etwas, was seine Jünger tun sollten. Er sagt in Lukas 14, 27 etwas vielleicht deutlicher, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, sagt Jesus auf dem Weg, der kann nicht mein Jünger sein. So, das heißt, zwischen dem Jetzt der Ungerechtigkeit in unserem Reich, da ist eine Spannung, in der wir uns als Christen befinden. Und Gott muss Sünde richten. Gott muss über unser sündiges Leben richten, es bestrafen. Und die Strafe ist der Tod eigentlich. Es ist der Tod unseres Ichs. Das steckt vielleicht darin, wenn wir lesen, wir müssen uns selbst verleugnen. Dieses Ich, welches nach Selbstbestimmung abseits von Gott sucht, es ist der Tod unseres Ichs, welches das Leben und die Fülle abseits von Gott sucht. Galater 5, schlag das gerne mit mir auf, Galater 5, Vers 24. Das wird in der Gemeinde durch Paulus sehr deutlich ausgearbeitet, was das Kreuz wirklich bedeutet. In Galater 5, Vers 24 lesen wir, da sagt Paulus, nun, wer zu Jesus Christus gehört, oder wer sein Jünger ist, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Es ist ein wichtiger Hinweis dafür, dass wir verstehen, was Jesus hier meint mit, er soll sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden. Das ist etwas, worin du vielleicht abseits von Gott nach Erfüllung suchst. Oder gesucht hast, hoffentlich. Doch wenn du noch damit kämpfst, werden wir auch noch einige Bibelstellen lesen mit unserem Umgang mit dem alten Ich. Es ist der Tod für unsere Begierde und der Leidenschaft, die Gott. In Römer 6, Vers 6, lass uns auch das aufschlagen. Ich lese das auch nach der neuen Genfer Übersetzung. Da schreibt der Autor Paulus, Römer 6, Vers 6. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Das ist wichtig. Paulus sagt, der wir waren. Da ist scheinbar eine Trennung zwischen dem, wer wir waren und wer wir sind, wer wir sein sollten. Und Unwirksamkeit, also eine Art Entkräftung, eine Art Überwindung ist da. Dieses alte Wesen wird unwirksam gemacht, damit wir nicht mehr in diesem sündigen Wesen leben und nicht der Sünde dienen. Unser Weg zu der Herrlichkeit und der Herrschaft Jesu liegt darin bestimmt, dass wir sterben müssen, nicht mehr der Sünde dienen. Und so denken wir, wenn wir an das Kreuz denken, das, wozu Jesus uns auffordert, es zu nehmen, es zu tragen, sich selbst aufzugeben, auch daran, dass unser alter Mensch nicht mehr die Macht hat über uns, dass er unwirksam gemacht wurde, dass wir frei sind von der Sünde. Ich bin schon ein bisschen zu weit gesprungen. Aber was wir auch sehen, ist, dass durch dieses Kreuz, das Jesus hier, wozu Jesus seine Jünger auffordert, erstmal so eine Art ein Gericht oder ein Tod bestimmt ist für den alten Menschen. Der du warst oder der vielleicht der Adam oder der Mensch, der ohne Gott ist, der muss sterben. Wir wollen nochmal darüber nachdenken, was diese Selbstverleugnung und Buße mit dem Kreuz zu tun haben. Betrachten wir die Aufforderung zur Selbstverleugnung und dem Kreuz und dem Kreuztragen, so sehen wir das eigentlich durch die gesamte Predigt Jesu in Matthäus, dass das Hand in Hand geht. Diese Dinge passen so gut zusammen. Jesus fing seine Predigt an, Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, mit dem Aufruf, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Tut Buße. Ich weiß nicht, was ihr persönlich mit Buße verbindet, ob das ein Wortlaut auch ist, das ihr tief durchdrungen habt. Ich weiß, es in meinem Leben eine lange Zeit gab, in der ich nicht so viel über Buße nachdachte. Tut Buße bedeutet, ändert euer Inneres, eure alten Denkweisen. Bereut die Sünde, die ihr erkannt habt vor Gott. Lebt euer Leben auf eine Weise, die so eine Art es wieder gut macht oder gut machen möchte, wenn es möglich ist überhaupt. Sucht Gottes Bestimmung für euer Leben. Denkt um von eurem selbstsüchtigen Leben und sucht nach dem Leben in Christus. Buße bedeutet sich abwenden von dem falschen Weg, den man gegangen ist, und sich selbst zu verleugnen. Wenn jemand mein Jünger sein will, so sagt Jesus, muss er sich selbst verleugnen. Buße bedeutet so etwas wie, ich wollte es, ich weiß es, ich war schwach und ich wusste, dass es nicht richtig war. Und dieses Ich, das muss verleugnet werden. Das soll keine Kraft mehr über uns haben. Sowohl das Kreuz tragen als auch in Buße leben ist etwas, was nicht leicht fällt. Es ist nicht etwas, was automatisch, immer automatisch, sage ich mal, geschieht. Manchmal schon. Es geschieht nicht immer automatisch, wenn der Geist Gottes bei uns wirksam geworden war. Paulus schreibt in 1. Korinther, schlag das bitte auch mit mir auf, 1. Korinther 9, Vers 27. Ich verbinde diese Stelle auch mit diesem Aufruf Jesu, auch wenn hier nicht direkt von dem Kreuz tragen die Rede ist. Paulus sagt da, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Also dieses eigene Ich verleugnen, dieses Umdenken. Als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Mit meinem Willen meint er jetzt nicht den natürlichen Menschen, sondern etwas, was durch Gottes Geist in seinem Willen eingebrannt wurde. Und dann sagt er, denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als ein einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Er möchte Freude haben an dem, was er verkündigt und wahrhaft dafür stehen und Jesus Ehre machen. Vor allem dieser erste Satz ist sehr beeindruckend. Ich führe einen harten Kampf. Vergleicht es auch gern mit euren Übersetzungen. Als wäre mein Körper ein Sklave, der mich meinen Willen aufzwinge. Einer zu Tode Verurteilte, der das Kreuz trägt. Und ich denke, wenn wir dieses Bild vor Augen haben, wir können vieles in unserem Leben vergleichen. Wir könnten schauen, wonach orientieren wir uns im Leben? Wollen wir uns das schön machen? Wollen wir die Ruhe haben? Oder entsteht etwas in unserem Leben, wo wir sehen, Gott möchte gewisse Dinge aus unserem Leben haben. Er möchte, dass wir nach Gerechtigkeit streben, dass wir in Buße leben, dass wir unser Kreuz tragen. Und dadurch, dass Gott das deutlich macht, stehen wir vor der Verantwortung und der Frage, leben wir wie Paulus? Zwingen wir uns? Sind wir diszipliniert? Ist unser alter Adam wirklich entkräftet, unwirksam geworden? Buße ist nicht leicht und das Kreuztragen ist schwer. Das alte, selbstsüchtige und vorteilsuchende Wesen, all die Gewohnheiten, auch wenn sie eine lange Zeit vielleicht weg waren und du warst siegreich, können sogar zurückkehren. Und das ist traurig. Lass das nicht zu. Bekenne es. Und nimm dein Kreuz auf dich, wenn es so ist. Wir merken, dass dieses Kreuztragen in, oder ein gewisser Bußeleben, sich selbst zu verleugnen, es ist kein Leben, das einfach ist. Es ist nicht unbedingt auch ein Leben, das schön ist. Die Buße oder diese Haltung eines Menschen ist eine Haltung, die aber nicht durch eine Art Gesetzlichkeit geprägt ist, sondern das ist eine Haltung, die durch Gnade einem Menschen widerfährt. Sie steht nicht im Widerspruch zur Dankbarkeit oder zur christlichen Freiheit oder Freude. Sie steht aber im Widerspruch zu der Welt, zu der Sünde, zu der Selbstgenügsamkeit, zu den Kompromissen. Kompromissen, mit denen wir Frieden schließen und denken, wir können alle Seiten zufriedenstellen. Die Verleugnung von sich selbst, das Tragen des Kreuzes, ist eine demütige, schwere Haltung. Welche den Jünger in seiner Haltung auf das Ende ausrichtet. Also wenn Jesus hier vom Kreuztragen spricht, dann sagt er, ich werde kommen mit den Engeln. Also er merkt diese Verbindung. Er stellt praktisch das Kreuz zwischen Reich Gottes und seinem Kommen, seinem zweiten Kommen, seinem Richten. Das Kreuztragen hat auch was damit zu tun, dass wir vertrauen, dass Gott sein Reich durch dieses Mittel, das er eingesetzt hat, durch das Kreuz, das er gestellt hat, dass er dadurch sein Reich bauen möchte, dass er dadurch das einführen möchte. Wir vertrauen, dass es Gottes Weisheit ist, dass er es aufgestellt hat, dass es richtig ist, wie er das macht. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz, und da sagt er den Richtigen, die Korinther, wir wissen, dass sie einige Probleme hatten, auch mit der Hochmut und auch damit, dass sie, er sagt zu ihnen an einer anderen Stelle, dass sie schon zur Herrschaft gekommen sind und er hat noch nichts davon erfahren, ironischerweise. Ne? Und hier sagt er, die Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist es etwas vollkommen Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es der Inbegriff der Kraft Gottes oder Gottes Kraft. Es ist für uns Weisheit. Und das ist faszinierend. Wir sehen das, also in der Bibel das wirklich bestätigt, das, was Jesus sagt, ist etwas nicht nur für die kurze Zeit für die Jünger Anwendbares, bis Jesus aufersteht, sondern dieses Kreuztragen reicht viel, viel weiter und ist lebensbestimmend für einen Christen. Seinsbestimmend. Drittens, das Kreuz ist ein Zeichen des stellvertretenden Opfers. Auch wenn Jesu Jünger ihr Kreuz auf sich nehmen sollen, ist diese Haltung, so gut wie auch sie geübt sein mag, nicht ausreichend. Kann sie auch nicht. Sie kann uns nicht gerecht machen vor Gott. Sie macht es nicht wieder gut, was wir schlecht gemacht haben. Deswegen sagte ich auch vorher, es ist eine Kreuzeshaltung, es ist eine Demutshaltung, es ist eine Haltung, die eigentlich durch Gnade verursacht wird, dass wir Gnade erkennen. Es ist kein wirklicher Ersatz für Gerechtigkeit, die geschehen muss. Oder es ist auch keine Wiedergutmachung. Damit Gott seine vollkommene Gerechtigkeit und seine vollkommene Heiligkeit mit der Rettung von uns armen Sündern vereinbaren kann, muss wirklich was geschehen. Unser Herr Jesus ist das, was geschehen muss. Er muss das wahre Kreuz tragen. Vollkommen. Und würdig ist er. Er ist das Lamm, das notwendig ist, um Gottes Zorn und all das Unrecht, was wir getan haben, in Einklang zu bringen. Er muss sterben, damit wir an seine Stelle gerecht gesprochen werden können. Wir haben in Jesaja gelesen, diese Stelle, die eigentlich so unglaublich wunderbar das prophezeit, was Jesus tat, was in Jesus geschehen soll. Wir lesen aber auch zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 24, er, heißt es dort, Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden sind wir heil. Das Kreuz, welches wir tragen, ist letztlich nur ein Zeichen für das, was uns trägt. Was Gottes Forderung an uns ist, was durch Jesus erfüllt ist, ist ein Zeichen. Es ist nicht etwas, was so eine Art der Grund für unsere Rettung ist. Die Demütigung oder die Beugung unter das Kreuz. Das ist das nicht, was uns rettet. Es kommt mit der Rettung, ja. Im Kreuz wird uns nicht die Perspektive gegeben, dass wir in dem Kreuz sterben, sondern dass wir jetzt schon in gewisser Weise, Entschuldigung, ich bin hier gesprungen. Ja, mal zurück. Diese wahre Verurteilung und Strafe, dieses Gericht und Wiedergutmachung, das sehen wir bei Jesus, seinem stellvertretenden Tod, seinem Opfer für uns, in seiner Hinrichtung für uns. Deswegen glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass wir uns in dem, wozu uns hier aufruft, uns wiederfinden. Wenn wir uns wiederfinden in dem, dass wir das Kreuz tragen, oder in dem wir uns wiederfinden, dass wir dazu aufgerufen werden und das ergreifen, finden wir seine Gnade. Wir finden selbst unseren Herrn, wir erkennen, wer er ist, was er getan hat. Letzter Punkt, das Kreuz ist ein Zeichen des neuen Lebens. Jesus fordert seine Jünger auf, ihr Kreuz zu tragen. Doch zu denken, dass das Ende ist, ist falsch. Wir freuen uns nicht darüber, dass wir das Kreuz tragen und wir sind keine so eine Art Leiden und wir freuen uns über das Leid. Nein, darum geht es nicht. Jesus will, dass wir unser Leben retten. Dass wir uns unter sein Urteil beugen, ihm nachfolgen, ihm Recht geben. Und es endet nicht beim Kreuz, wenn wir vom Kreuz sprechen. Das erfahren die Jünger später. Jesus wird auferstehen. Und so war es auch seit jeher in der Christenheit. Das Kreuz ist nicht ein Zeichen nur des Todes. Es ist ein Zeichen der Macht Gottes, die über dem Tod triumphiert. Jesus ist auferstanden. Er ist der Erste der neuen Schöpfung. Er sitzt bereits auch so, er ist hinaufgefahren. Er sitzt bereits auf seinem Thron. Er hat das Zepter der Regentschaft in seiner Hand. Aber trotzdem ist die Gnadenzeit, die in diesem Bild des Kreuzes ist, noch nicht vorbei. Wir als Jünger sollen immer noch das Kreuz auf uns nehmen. Wir sehen als Christen immer noch darin Gottes Kraft. Wir sehen immer noch darin, dass das Reich Gottes sich so erfüllen muss, bis Jesus kommt. In Römer 6, Vers 6 heißt es, denn wir wissen ja, dass unser altes Wesen mitgekreuzigt wurde, damit die Sünde nicht mehr die Herrschaft über uns hat. Nochmal eine Stelle, wo wir sehen, da endet etwas. Da endet etwas mit der Kreuzigung. Doch gleichzeitig sehe ich hier auch den Eindruck, diese Herrschaft verschiebt sich. Etwas Neues hat über uns Herrschaft. Etwas Neues hat begonnen. Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Im Kreuz wird uns nicht nur die Perspektive gegeben, dass wir sterben. sondern auch die der Gnade. Dass wir in gewisser Weise jetzt schon leben und mit Gott leben werden, das ewige Leben mit ihm haben. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Doch durch seine Auferstehung und in dieser Kraft, in der er auferstanden ist, belebt Gott auch seine Jünger. Sodass sie nicht mehr geistlich tot sind, sondern an Gott glauben und nun in gewisser Weise wahrhaft ihr Kreuz, also sich selbst entsagen und ihr Kreuz auf sich nehmen. Seinen Willen suchen und nicht mehr sich ihrem alten Wesen unterordnen. Denn sie sind frei. Jesus führt sein Reich durch das Kreuz ein. Das Kreuz, ich denke, es ist ein schönes Bild, ist zu einer Art Brücke geworden zwischen dem verurteilten Menschen und der Rettung bei Gott. Was unmöglich war, verbindet Gott in der Kreuzigung Jesu und rettet Menschen. Letztlich, was ich sagen möchte, ist, wir sollten nicht nach der Erfüllung der Gerechtigkeit in dieser Welt suchen. Wenn uns die Möglichkeit gegeben ist, Gerechtigkeit zu üben, sollten wir sie tun. Wir sollten uns daran freuen und von Gottes Gerechtigkeit erzählen. Doch in allererster Linie sollten wir all unser Tun daran bemessen, dass wir Gottes Willen suchen, dass wir auch sein Kreuz groß machen. Denn wir wissen, dass menschliche Hierarchien und menschliche Gewalten und Mächte keinen wirklichen Frieden produzieren werden. Ich schließe ab mit dem Vers in Römer 12, Vers 1. Da schreibt er: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer, in Anführungszeichen, dass ihr euer Kreuz tragt, also ihr sollt euch als Opfer bringen, in gewisser Weise, darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf.